Januar 1944. Ein Ziel im Leben haben. Am Abend war die Hoffnung da. Beim Anblick der zerstörten Villa des Apothekers Jansson am Museumsplatz überfiel sie ihn. Die Südfront war weggerissen worden. An der Nordseite hatte eine Bombe ein Loch in die Klinkersteinfassade gestanzt. Als Horst drei Tage nach dem Fliegerangriff vom 7. Januar 1944 am Brückengeländer lehnte, konnte er alle drei Etagen des Apothekerhauses betrachten. In nicht ganz 9 Wochen würde er 11 Jahre alt werden. Und in einem solchen Haus, das nahm Horst sich in diesem Moment vor, würde er später einmal leben. Wie viele Stuben es da drinnen wohl gegeben hatte? Auf dieser Seite ließen sich 3 pro Stockwerk ausmachen. Bei dem breiten Bau mussten es auf der anderen Seite mindestens ebenso viele gewesen sein. 3 mal 3 macht 9, das rechnete er mit den Fingern aus. Nochmal 3 mal 3 macht wieder 9 und 9 plus 9, das sind nicht zu fassen. Von der Einrichtung war nichts übrig, natürlich. Doch Geröll und Trümmer waren auf dieser Seite schon fortgeräumt, so dass Horst bloß seiner Fantasie freien Lauf lassen musste, und schon erwachte das Leben. Wofür der alte Jansson mit seiner Frau und den paar Kindern so viel Platz gebraucht haben mochte, wo Horst sich im Heim mit 10 Kameraden einen einzigen Raum teilte? Nun, Horst war ein Waisenhauszögling, und der Herr Jansson, der war Apotheker, also musste diese Villa etwas mit seinem Beruf zu tun haben. Womöglich hatte der Mann sich als 10-Jähriger auch mit 10 Kameraden oder Geschwistern einen Schlafraum geteilt, und weil er fleißig gewesen war, hatte er sich dieses Haus gebaut. Oder nein, er hatte es sich bauen lassen, was freilich noch besser war. Und eines Tages, wenn der Endsieg da und Kaiserslautern wieder aufgebaut wäre, würde Horst es dem Herrn Jansson nachtun. Dafür durften sie ihn keinesfalls kaschen. Also riss er sich nach Einbruch der Dunkelheit los von der Aussicht auf sein Erwachsenenleben. Horst zog seine Batschkap tief ins Gesicht und ging hinüber zur Kammgarnspinnerei. Er kam am Eingang zum Bunker vorbei. Auf dem Kellerfenster waren von außen die mit weißer Farbe aufgeschriebenen Buchstaben SR zu sehen. Es war der Schutzraum, den er seit dem Beginn des Bombenterrors dutzende Male aufgesucht hatte, ohne dass mehr als ein paar Sprengkörper eingeschlagen waren. Feucht und stickig war die Luft dort unten. Und weil die Leute ihre Angst zwischenzeitlich schon fast vergessen hatten, waren die verheerenden Angriffe vom 7. Januar umso schrecklicher gewesen. Es gab Arbeiter, die beim Einquartieren halfen. Leute aus einem Land namens Ukraine, von dem Horst in der Schule erfahren hatte, dass es nun zum Deutschen Reich gehörte, was ihn noch immer verwirrte, denn diese Menschen sprachen überhaupt kein Deutsch. Eine Frau mit blonden Zöpfen, Anusch hieß die, hatte Horst seit Monaten nach jedem Fliegeralarm dort unten in die Arme genommen und immerzu das gleiche Lied mit beunruhigendem Klang gewispert, dessen Text er nicht verstehen konnte, das ihn aber an seine Mutter denken ließ. Vor 3 Tagen, als zum ersten Mal wirklich der Lärm der Flugzeugmotoren und der Bomben durch den Luftschacht gedrungen war, da kam der Bunkerwart heran und schlug Anusch mit seiner kurzen Peitsche ins Gesicht. Die Haut platzte auf. Das Blut nahm eine finstere Farbe an, und der Mann brüllte: »Schaff dich hinaus, du Drecksau!« Mit ihren feuchten Lumpen um die Füße trat Anusch in die Bombennacht, und Horst hatte sich vorgenommen, sie zu finden, tot oder lebendig. Wenn sich rund um die Spinnerei, wo es keine Trümmer und keine Sucher gab, heute Nacht vom Boden etwas abgreifen ließ, und sei es ein im Davonlaufen verlorenes Zigarettenetui, dann hätte sich der Ausflug hierher bereits gelohnt. »Hast dich nützlich gemacht und Steine weggeschafft.«
»Das auch«, sagte Horst, der kämpfen musste, damit die Stimme ihm blieb. »Da lagen die Leichen, aufgereiht in der Straße. Ich sollte vorübergehen und schauen, ob meine Mutter unter den Opfern ist.«
»Und, war sie?«
»Ja.«
»Bist du traurig?«
Nie hätte Horst gedacht, dass das Lügen so viel Kraft kosten könnte. »Am Gesicht habe ich sie nicht erkannt«, sagte er, »viel zu stark verbrannt. Darum brauchten die Schutzmänner mich. Sie trug ihr Marienkäferkleid und den dicken Armreif. Von beidem war mehr übrig als von ihrem Gesicht. Haben den Leichnam dann in einem Waschzuber verfrachtet, so geschrumpft war der.«
Horst sah sich dem prüfenden Blick dieses Mannes ausgeliefert. Er hielt ihn mit Stand und musste hoffen, dass der Kerl dennoch anbiss. »Und nun bist du aus der Fürsorge getürmt. Weißt du, was dir blüht, wenn sie dich erwischen?«
»Im Heim kann ich mich doch nicht nützlich machen. Arbeiten will ich, für den Endsieg und dafür, dass ich mir irgendwann ein Haus bauen lassen kann, so eins wie die Villa Jansson am Museumsplatz.«
So, das gefällt mir. Ein Ziel im Leben muss man haben.
Was ist Ihr Ziel?
Anständig bleiben, sagte der Mann.
Mehr nicht?
Alles andere kommt von ganz alleine.
Ich weiß nicht.
Man kann sich auch überschätzen. Wie willst du denn ans Ziel kommen?
Ich kenne das Reichsbürgergesetz, sagte Horst. Haben Sie uns in der Kottenschule beigebracht.
Reichsbürger mit vollen Rechten darf sein, wer deutschen oder artverwandten Blutes ist und durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk zu dienen.
Wenn deine Eltern asoziale sind, bist du auch asozial. Hast wohl keine Ahnung von Erbgesundheit.
Sie sollten mich mal sehen. Unterricht findet seit Tagen nicht statt. Von meinen Kameraden hat niemand so viele Fenster repariert wie ich. Und am Abend räume ich mit den Erwachsenen noch die Fliegerschäden weg. Mein Blut muss arisch sein.
Der Mann musterte Horst mit einem schwer zu deutenden Blick. Dann nahm er zwei Zigaretten aus der Tasche und bot Horst eine an.
Donnerwetter, sagte Horst. Wie kommen Sie denn zu so etwas?
Die Zigaretten waren halb aufgeraucht und leicht zerdrückt. Horst hatte sofort erkannt, dass der Kerl sie nicht etwa einem Zugang zu wichtigen Leuten verdankte, sondern beim Kippenstechen auf der Straße gefunden haben musste. Als er das Streichholz entzündete, blickte der Mann stolz und sagte,
»Hast du den Aria-Nachweis?«
»Ich weiß nur, dass ich nicht wieder ins Waisenhaus kann. Dort wartet wohl der Karzer auf mich, im besten Fall.«
»Pass auf«, sagte der Mann, »ich glaub dir.«
Er legte ihm die rechte Hand auf die Schulter, näherte sich seinem Ohr und flüsterte,
»Weißt du, wir haben mehr gemeinsam, als du vielleicht denkst.«
Horst suchte mit den Augen das Trümmerfeld nach etwas Griffigem ab, das er dem Kerl über den Schädel ziehen konnte zur Not. Der aber sank nun herab, setzte sich neben ihn und zog an seinem Zigarettenstummel.
»Mit den Eltern hat man es nicht leicht«, sagte er, »meine sind beide Kommunisten. Vater verlor seine Anstellung in der Tischlerei und kam dann ins Strafbataillon. Hat er nicht überlebt. Und die Mutter, elende Bolschewikin, lernt nicht dazu. Ins Heim gegeben hat die mich. Einfach so. Keine Liebe zum Vaterland, keine Witwenrente, keine Arbeit. Dabei bin ich ganz anders. Anständig.«
»Hm?« sagte Horst, dem nichts weiter einfiel. Am wichtigsten erschien ihm ohnehin das Schweigen, damit der Mann nicht doch noch misstrauisch würde.
»Bei uns im Heinrichsstift gibt es eine Scheune mit Unterboden«, sagte der nach einer Pause. »Da kommt kaum mal wer hin. Womöglich kriegen wir dich dort unter für eine Zeit lang. Mach dir keine Sorgen. Kein Deutscher bleibt zurück. Das sagen sie uns doch immer.«
»Ist das nicht gefährlich?« fragte Horst.
Der Mann sah ihn verwundert an. »Wir sind anständige Deutsche. So kurz vor dem Endsieg würden die in deinem Waisenhaus das nicht begreifen. Aber danach werden sie mir einen Orden verleihen für die Rettung eines arischen Jungen. Da kannst du dich drauf verlassen.«
Er stand auf und sagte, »Du musst mir aber deinen Namen verraten.« Horst musterte ihn von oben bis unten. Noch immer konnte er sich keinen Reim darauf machen, warum der Mann ihm seine Hilfe anbot.
»Horst heiße ich. Horst Baron. Und Sie?«
»Wagner. Willi Wagner.«